Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle, die zuhören, zu der Folge 545 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Damen. Wir haben auch eine, die ich letzte Woche extra begrüßt habe. Ja, nicht nur die eine, sondern alle potenziellen Zuhörerinnen. Und daraufhin hat sie etwas gespendet. Ich mache einen großen Diener und bedanke mich ganz herzlich dafür. Ja, das Fernsehprojekt läuft ja soweit ganz gut. Ja, ich bin nicht zufrieden. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich zufrieden wäre, würde ich auch damit aufhören. Nein, es muss ja immer etwas zu tun und zu verbessern geben. Und ich kann aber auch nur kleine Schritte machen, weil nicht, weil ich kurze Beine habe, sondern weil dazwischen noch viel andere Arbeit zu erledigen ist. Und jetzt haben wir gestern die Folge 191 online gestellt. Ich wollte in der vergangenen Woche übrigens zwei Folgen produzieren, das habe ich nicht geschafft. Ich war etwas zu euphorisch mit dem Fortschritt bei meinem Auge, aber es ging irgendwann nicht mehr. Und jetzt müssen wir im Laufe der kommenden Woche die nächste Folge, die 192, in den Kasten kriegen. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, ich denke, dass im Grunde genommen soweit vieles geregelt ist. Es gab von zwei oder drei Leuten immer mal wieder den Hinweis darauf, dass am Basteltisch der Schall in irgendeiner Art ja nicht so aufgenommen wird, wie es ihm gefallen würde. Also es gibt wohl ein leichtes Echo. Ich habe lange da rumgedoktert und probiert und wir sind dann darauf gekommen, dass es wohl die Holzplatte ist, die das verursacht. Eine große Platte und ich spreche oft gegen die Platte, weil ich die Teile, über die ich etwas Gutes oder Schlechtes zu erzählen habe, natürlich ansehen möchte dabei. Und das macht bei der Kugelcharakteristik des Mikrofons dann diesen Effekt aus, dass auch Schall reflektiert und aufgenommen wird. Jo. Zwei Lösungen habe ich mir ausgedacht. Das haben Sie jetzt in der 191 schon gesehen. Es gibt einen anderen Arbeitstisch, nicht mehr meinen Monstertisch, den ich da habe, obwohl der wunderschön war. Jetzt habe ich eine massive Holzplatte, die deutlich kleiner ist und von der Oberfläche nicht ganz so glatt. Mal sehen, wie es jetzt ist. Also etwas besser ist es. Nächster Schritt ist möglicherweise eine Gummimatte auf den Tisch zu legen. Also das habe ich auch schon angeleiert, habe auch schon eine Gummimatte bestellt und bekommen. Die stinkt nur fürchterlich. Die muss erst mal ein bisschen ausstinken. Da kann man im Studio sich mehr aufhalten. Entweder die Matte drin oder ich. Aber das könnte schon bei der 192 sein, dass wir das ausprobieren. Jo, das dazu. Dann wollte ich, soll ich schon was sagen? Naja, gut. Also geplant an Themen ist einmal eine GSM-Alarm- und Überwachungsanlage, ein kleines Teil im 100-Euro-Bereich, welches man zum Beispiel in ein Wohnmobil einbauen kann und kann dort zwei Eingangssignale benutzen, um irgendetwas zu überwachen, zum Beispiel Batterien oder Türen oder Wassereinbruchsmelder oder so etwas, und kann, da das Gerät auch einen eingebauten Akku hat, bei Batterieausfall oder sowas automatisch eine Meldung bekommen, denn dann kann es noch, ich glaube, 8 Tage weiterleben mit der eingebauten Batterie. Und dann hat man genügend Zeit zu reagieren. Da bin ich im Moment dabei, das aufzubauen und zu gucken, was und wie man wo am besten überwachen kann. Dann habe ich noch etwas, und zwar einen ein Lasergraviergerät mit einem 500 Milliwatt Laser. Das ist doch so schon ein bisschen was, da muss man auch verdammt vorsichtig sein damit. Und dieses Teil, das erste, war kaputt und der Lieferant ist ein bisschen störrig. Ich habe ein zweites jetzt bestellt von einem anderen Lieferanten, und wenn das jetzt morgen oder übermorgen ankommt, dann werde ich gucken, ob das funktioniert. Schön einfach war das eine Gerät, das kaputte. Aber wollen wir mal sehen. Damit kann man dann also auf Papier, auf Pappe, auf Kunststoff, nur nicht auf Metall oder transparente Sachen, mit dem Laser etwas einbrennen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe auch eine Menge Ideen, was ich damit anfangen kann. Möchte ich Ihnen einfach mal zeigen. Und das dritte Thema, naja, wenn es mir gelingt, den Sinclair Spectrum zum Laufen zu bekommen, würde ich gern den mal vorstellen, weil es gibt so viele Leute, die sich per E-Mail überschlagen, dass ich MSX vorgestellt habe. Die wollen also mehr von diesen alten Rechnern auch im Betrieb sehen. So ein bisschen so ein Feeling dafür bekommen. Jo, das war's eigentlich. Sonst gibt es nichts Neues zu berichten und ich freue mich, wenn wir dann in der kommenden Woche die neue Sendung aufnehmen können, die 192, und denke, das geht genauso klar. Ach so, Hintergrund im Studio. Es ist kein Geld in der Kasse, um irgendein Bühnenbild zu bauen. Und das ist das Nächste, was ich aber angehen werde. Sobald sich genug angesammelt hat, werde ich sehen, dass wir einen anderen Hintergrund hinbekommen, weil das sieht jetzt so im Moment ein bisschen traurig aus. Wir haben keine Tiefe, es ist alles irgendwie hell und überstrahlt, es ist alles irgendwie vermatscht. Gefällt mir noch nicht. Aber wie gesagt, Sie sollten nicht hoffen, dass ich zufrieden bin mit den Sendungen, denn dann würde ich aufhören, dann gibt's nichts mehr zu tun. Ihnen eine wunderschöne Woche, schon jetzt. Ich weiß nicht, ob ich am Ende dieses Casts noch daran denke, Ihnen das zu wünschen. Und dann fangen wir einfach mal an mit so ein paar kleinen Themen. BlackBerry. Ich weiß nicht, ob alle noch wissen, was das war. BlackBerry, das ist eine der Pioniere im Smartphone-Geschäft. In den ersten Jahren, als diese Mobilteile da auf den Markt kamen, da haben die also ganz mächtig mitgemischt und es war auch so eine Art, ja, Prestigegerät, was man haben musste. Geschäftsleute, Banker, Geschäftsführer und was weiß nicht alles, die liefen alle mit so einem Teil herum, auch Politiker. So ein bisschen was Besonderes. Es war ja auch teuer, aber es war eigentlich auch schön. Die haben also mit dem Markt aufbereitet. Trotz vieler Erneuerungen und Innovationen, die im Laufe der Jahre bei BlackBerry eingeflossen sind, ist aber der Marktanteil seit Erscheinen von den großen Mitspielern, also Apple, Android und so weiter, doch eingebrochen und Jahr für Jahr zurückgegangen. Wir haben also jetzt seit ein paar Jahren Verluste geschrieben. Der Marktanteil zuletzt war noch bei 0,1% weltweit. Gut, wenn man die vielen Millionen Telefone berücksichtigt, sind das immer noch ein paar, aber dennoch. Und man hat sich jetzt entschlossen, dass man diese Geräte nicht mehr selbst produzieren will, sondern in einem Gemeinschaftsunternehmen in Indonesien bauen lassen möchte. Das heißt also, die Eigenentwicklung, die eigenen Arbeiten und die Eigenproduktion wird ab sofort oder ab vergangener Woche irgendwann eingestellt. Es ist natürlich Google und Android zu verdanken, dass wieder jemand vom Markt gedrängt wird, in eine Nische gedrängt wird, sie existieren ja weiter, in der sie wahrscheinlich nicht mehr so wirklich herausfinden können. John Chen, der BlackBerry-Chef, der hat also vergangene Woche Mittwoch gesagt, dass sie das System wohl beibehalten wollen, aber die Firma komplett umbauen wollen und im Grunde genommen nur der geistige Übervater sind. Und mal sehen, ob sie das durchhalten und ob sie wieder in irgendeiner Art von Bedeutung werden auf dem Markt. Google hat einen Blechschaden bei einem Unfall mit seinen selbststeuernden Fahrzeugen. Diesmal war es ein Lexus und nicht die Knutschkugel, die wir kennen. Und das ist wohl am Freitag vergangener Woche passiert. Google selbst hat gesagt, sie hätten oder ihr Auto Software gesteuert, also unter der Kontrolle des Computers, hätte an einer Kreuzung gestanden und schon 6 Sekunden grün gehabt, ist in die Kreuzung eingefahren und ein kleiner Lieferwagen hätte die Kreuzung aber noch gequert, obwohl er nun schon längst rot gehabt haben müsste und da sei es zum Zusammenstoß gekommen. Das bedeutet also Freispruch für das Google-Fahrzeug, für das Google-System, welches das Fahrzeug steuert. Es sind in diesen rund 7 Jahren, die Google jetzt Autos selbstständig über die Straßen in Kalifornien fahren lässt, ungefähr 10 oder 12 kleinere Unfälle gewesen. Einige, Anfang des Jahres habe ich darüber berichtet, sind auch von Google verschuldet gewesen, weil die Software ein Anhänger eines LKWs, der weiß war, im gleißenden Sonnenlicht nicht erkannt hatte. Das hat man wohl mittlerweile gelöst, das Problem, dass man hier auch mit anderen Sensoren, wenn die Sonne blendet, in der Lage ist, etwas zu erkennen. Aber man sieht, auch Maschinen sind nicht unfehlbar, wie denn auch, wenn es grün hat und wird gerammt. Aber die Diskussion, die wir in Deutschland im Moment haben, dass unser verhinderter Mordminister nun wieder irgendetwas vorantreiben will, mal sehen, ob er das schafft. Ich weiß es nicht. Bisher ist mir nicht so viel aufgefallen, was er geschafft hat. Dass wir nun moralische, ethische, rechtliche, gesellschaftliche Grundsätze definieren sollen in einer Arbeitsgruppe, wie denn nun zu beurteilen ist, wenn ein computergesteuertes Auto in einen Unfall verwickelt ist, wer dann wirklich schuld sein soll. Was soll ein Auto denn bitteschön machen, wenn es irgendwo erkennen kann, dass der Unfall unvermeidbar ist und es hat die Möglichkeit, ein Kind, einen Rentner oder eine Laterne umzufahren. Ich meine, in dem Fall ist es ganz einfach, Laterne umfahren. Das ist ja nun ganz klar. Aber wie kann ich einer Software beibringen, oder das wissen wir ja selbst nicht, wen fahre ich denn um, wenn ich 2 Menschen habe? Ich weiß, einen muss ich umfahren, weil ich nicht mehr rechtzeitig zum Stehen komme. Was mache ich denn? So, und diese Probleme, die sollen eben diskutiert werden. Und da möchte unser Herr Dobrindt, dass wir weltweit das erste Land sind, was hier Regeln aufstellt, erarbeitet hat und da ein Vorreiter ist. Ich weiß es nicht. Kann man da überhaupt ein Vorreiter sein? Es ist doch eine Entwicklung, die vorangeht. Und es sind Probleme, die zu lösen sind. Naja, wir werden es sehen. Also ich möchte nicht der Softwareentwickler sein, der ein Programm dann die Entscheidung überlässt, ob es einen jungen oder einen alten Menschen, einen Mann oder eine Frau oder irgendetwas anderes umfährt. Soll man dann einen Zufallszahlengenerator nehmen? Irgendwo ist das ein nicht lösbares Problem. Mal sehen, was diese Kommission auf den Weg bringt, beziehungsweise erstmal vorschlägt und mal sehen, was die Politiker daraus machen. Ein großes Problem kommt auf uns zu, aber es muss gelöst werden. Die Fitnessarmbänder oder Fitnesstracker, da weiß man ja eigentlich, was das ist, aber die Funktionen, die werden immer umfangreicher, die diese Geräte mit sich bringen. Da eine Uhr ist auf jeden Fall mit eingebaut heutzutage bei den meisten Geräten. Auch eine Aufzeichnung der Strecke, die man läuft, GPS, ist bei einigen schon drin. So, und jetzt muss man irgendwo sehen, da läuft die Fitness-Tracker-Funktion oder die Fitness-Übungsfunktion zusammen mit dem, was in einer Smartwatch drin ist. Denn die Hardware ist in der Smartwatch, in der Kluguhr, also genauso vorhanden wie in dem Tracker. Man braucht nur kleine Programme und wenn man die hat, könnte man das machen. So, und da hat sich jetzt eine Firma überlegt, die haben bisher in der Hauptsache Fitness-Tracker und Armbänder entwickelt und wollen jetzt aber im Grunde genommen diese beiden Funktionen zusammenhängen. Die Firma Polar bringt für ungefähr 450 Euro eine Uhr auf den Markt, die diese ganzen Fitnessfunktionen drin hat. Polar ist sicherlich bekannt. Die haben schon eine ganze Menge dieser Tracking-Armbänder auf dem Markt und haben eigentlich auch einen ganz guten Ruf, weil die Dinger stabil laufen und auch von der Datensammlung und Auswertung recht ordentlich arbeiten. Nun, diese Armbänder, die haben eine firmeneigene Software bisher. Die Uhr von Polar, die soll aber mit Google Wear, das ist ein Android-System, was ganz speziell auf solche Geräte, auf solche Anziehteile im Allgemeinen zugeschnitten ist, soll damit ausgestattet werden und laufen. Das ist ja auch nichts Neues, denn LG und Motorola, Huawei, TAG Heuer und so weiter, die haben ja dieses Betriebssystem für diese Anziehgeräte bereits im Einsatz. Diese Uhr, na, ich denke mal, sie hat einen relativ kleinen Bildschirm, wirkt insgesamt doch ziemlich klobig, dieses Armband. Und es sieht aus wie, ja, ich muss mal sagen, für kleine Kinder sowas, ein weißes Gummiband um den Arm. Und da hängt dann die Uhr dran, die man auch dort herausnehmen kann. Dann kann das Armband in die Waschmaschine werfen oder sowas. Das ganze Ding ist wasserdicht, auch stabil. Man kann es auch mal runterwerfen. Der Akku soll etwa 2 Tage durchhalten, bis er aufgeladen werden muss. Mit aktivierten GPS 8 Stunden. Und da muss ich sagen, bei der Größe dieses Gerätes nur 2 Tage, ich weiß es nicht, irgendwo läuft da in der Entwicklung etwas schief. Warum baut man die Dinger nicht, dass sie mindestens mal eine Woche halten? Aber das ist ja bei anderen Herstellern genauso. Es gibt nur ganz wenige, bei denen man wirklich die Woche ohne nachzudenken die Geräte benutzen kann. Egal, ob das ein Tracker oder eine Uhr oder sonst was ist. Wenn ich diesen Fitness-Tracker, Armband, Handuhr jetzt mit meinem Mobiltelefon verbinde, dann habe ich auch die Möglichkeit, mir auf einer Karte anzeigen zu lassen, welche Strecke ich gelaufen bin und wie schnell ich wann und wo war und so weiter. Und die ganzen Daten, die ich auf dem kleinen Display sehen kann, ist übrigens sehr umfangreich, die kann ich natürlich auch dann auf meinem mobilen Telefon sehen und kann sie auch von da aus weiter übertragen und weiter auswerten. Also, diese neue Uhr von Polar, die aus einem Fitness-Tracker entstanden ist, ist ein interessantes Projekt. Wenn sie nicht so klobig wäre, nicht so kindlich aussehen würde und der Akku eine größere Laufzeit zulassen würde. Aber mal sehen, ist ja erstmal die erste. Manchmal meine ich, Android beherrscht die Welt. Denn so wie früher Microsoft jeden Tag irgendetwas Neues hatte und wenn es eine Meldung, eine gute oder schlechte war, so ist es heute Android und damit Google. Denn Google hat ja dieses Betriebssystem weltweit zur Verfügung gestellt. Kostenlos. Kostenlos? Na, manchmal zahlt Google sogar noch dafür. Und zwar, wenn nicht nur das kostenlose Android auf die Geräte, auf Hardware von irgendwelchen Herstellern draufgenagelt wird, sondern wenn zusätzlich noch bestimmte Applikationen installiert werden und ausschließlich installiert werden. Also zum Beispiel Google Search. Wenn das die einzige Applikation ist, die Suchfunktionen hat, dann hat Google bisher dem Hersteller dafür etwas gezahlt. So, und die Lobbygruppe Fair Search, die hat schon vor 3 Jahren die Sache angeprangert und mittlerweile hat sich die EU der Sache angenommen. Und die EU möchte nun, dass Google diese Geschichte einstellt, dass sie nicht die Hersteller finanziell dafür belohnt, wenn sie Hardwarehersteller, die das Betriebssystem Android auf ihre Geräte bringen, wenn die nur Google-Produkte, Google-Applikationen da drauf bringen. Da Google das aber nun schon lange macht, oder Alphabet oder wie auch immer, wer das nun wirklich aus diesem Konzern verursacht, kann es durchaus sein, dass da eine hohe Strafe oder Bußgeld oder wie auch immer das genannt wird, von der EU über Google verhängt werden wird. Wir werden sehen, was die EU daraus macht. Hier muss ich sagen, Wir sehen es bei Apple, wir sehen es bei Google, wir sehen es bei vielen anderen Firmen. Welcher Staat würde das allein machen? Ist gar nicht so einfach. Und hier kann eigentlich nur die EU diesen großen Konzernen die Stirn bieten. Auch wenn dann im Gegenzug die Amerikaner deutsche Banken bestrafen. Aber so geht das nun mal bei diesen großen Spielern. Solange die sich selbst um die Ohren hauen, ist es ja in Ordnung. Aber aufpassen muss man schon, dass man nicht irgendwelche Geräte kauft, wo nur von einem Hersteller, von einem Lieferanten, von einem Softwareentwickler Applikationen drauf sind, denn dann ist man gefangen. Nächstes Jahr wird das iPhone 10 Jahre alt. Und wenn man nun einigen Analysten glaubt und auch einigen Leuten, die da so ein bisschen was rausgelassen haben, dann soll bereits jetzt, also fast ein Jahr vorher, schon alles soweit klar sein für das iPhone 8, was zu dem 10-jährigen Jubiläum den Markt erblicken wird. Und die Experten, auch die Apple-Fans natürlich, die reden sich schon wirklich die Köpfe heiß, wie es denn weitergeht. Zwar ist gerade erstmal das iPhone 7 seit ein paar Wochen auf dem Markt erhältlich, aber natürlich, es muss weitergehen. Es ist eben ein Kult, so etwas zu haben. Und Kult kostet Geld. Das war schon immer so. Wenn die ersten Informationen, die da mittlerweile im Umlauf sind, wirklich wahr sind, dann wird geplant von diesem US-Konzern, dass man das iPhone 8 komplett aus Glas herstellt, ein sehr robustes Glas, aber das Gehäuse, das soll in Edelstahl eingefasst werden, so wie es bereits ähnlich bei der Apple Watch der Fall ist. Und die Farbe stellt man sich für dieses Jubiläumsgerät als Diamantschwarz vor. Die sagen wirklich Farbe zu Schwarz. Naja, gut, wenn Schwarz eine Farbe ist. Das ist nämlich genau diese Version, die auch bisher bei allen iPhones am meisten gewählt wurde. Gut, kann man sich vorstellen, das ist nun mal so, das kleine Schwarze, warum denn nicht? Also, es wird kräftig auf das Jubiläum hingearbeitet, welches Apple nächstes Jahr mit seiner iWatch feiern will. Ach ja, und offensichtlich soll auch ein OLED-Panel da drin sein, also ein organisches LED-Panel, das soll als Display dienen. Und da drin ist dann auch die Kamera eingearbeitet und natürlich auch der Home-Button. Warten wir es ab. Am 11. November ist es soweit. Nintendo will das Classic Mini ausliefern. Das Classic Mini, das ist eine Neuauflage, eine modernisierte Auflage des Nintendo Spieles, der Spielekonsole NES, so wie sie vor vielen Jahren auf den Markt kam. Die Japaner haben sich nun gedacht, man könnte diesen Klassiker jetzt in diesem Hype, wo alle irgendwelche alten Sachen wieder gut finden, mal versuchen, den Leuten wieder schmackhaft zu machen. Und dieses Classic Mini, das ist eben eine kleine Version von dieser Spielekonsole von damals. Dieses Gerät, das soll 30 vorinstallierte Spieleklassiker schon mitbringen und die sollen dann auch in unterschiedlichen Darstellungsmodi eingestellt werden und können oder aufgerufen werden können. Das zum Beispiel in einem CRT-Bildschirmmodus, in dem auch die Scanzeilen zu sehen sind, so wie das früher bei den Röhrenfernsehgeräten waren, wenn man die Spielekonsole daran angeschlossen hat. Und das ist also eine komplette Simulation dessen, wie es mal wirklich ausgesehen hat. Allerdings wird die Bildschärfe natürlich deutlich besser sein als damals und der Anschluss an ein Fernsehgerät, wir haben hier nun kein Röhrenfernsehgerät mehr und auch keine normalen Monitore, Röhrenmonitore, der Anschluss an ein Röhrenfernsehgerät wird per HDMI erfolgen, die Stromversorgung über USB, es wird noch nicht mal ein Netzteil mitgeliefert, hat ja sowieso jeder zu Hause und die ganzen Spiele, die alten, die werden sogar Speicherpunkte haben, dass man sie also anhalten kann, den Spielestand speichern kann. Etwas, was es früher nicht gab, was nur heute mit moderner Technik möglich ist. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, das ist der Preis dafür. Aber spätestens am 11. November werden wir es wissen. Vor einigen Tagen führte erneut ein Windows 10 Update bei einer ganzen Menge Rechner, Netz ist voll von Nachrichten, dazu, dass es eine Bootschleife gab. Das heißt, dieses Update, welches wie üblich natürlich automatisch und wenn man nicht alles Mögliche ausgeschaltet hat, ohne zu fragen, auf den eigenen Rechner zugriff, das hat irgendwo abgebrochen. Und das führte dann zu einem Neustart des Rechners. Und bei diesem Neustart wurde dann wieder versucht, dieses Update mit der Bezeichnung KB31944996 zu starten. Und das klappte dann wieder nicht und so weiter und so weiter. Also das, was in ähnlicher Art schon vor einiger Zeit mal der Fall war, wiederholt sich jetzt bei einem neuen Update nochmal, obwohl dieses Update wahrscheinlich wichtig ist, weil es Lücken in Windows VPN-Dienst, der ja im Betriebssystem installiert ist, beim Clustering im Internet Explorer 11 und auch bei Hyper-V-Plattformen, das sollte repariert werden. Da gab es nämlich irgendwelche Geschichten, die nicht so ganz unangreifbar waren. Aber mal sehen, Windows hat bis gestern keine Lösung vorgestellt. Natürlich wird eine kommen, obwohl es gibt ja immer eine gewisse Gruppe von Leuten, die diese Updates vorher bekommen. Und da waren die Fehler bekannt, warum Windows die nicht beseitigt hat und dann das Update veröffentlicht hat. Wer weiß. Normal wollte ich ja noch erzählen, dass Linus Torvalds Linux 4.8 freigegeben hat. Linux 4.8, das ist eine Version, die unendlich viele Verbesserungen hat. In Treibern, in allen möglichen Bereichen, also nicht nur Grafiktreibern, im Netzwerkbereichen. Ich kann Festplatten besser über das Netzwerk einbinden. Ich habe die Möglichkeit, RAID-Systeme umzuwandeln von RAID 0 in 1, in 5, von 5 in 6 und wieder zurück. Ich habe andere Dateisysteme und so weiter, sicherheitsmäßig eine ganze Menge getan hat. Einige Dinge, die die CPU entlasten, wenn Pakete über das Netzwerk kommen, dass sie vorverarbeitet werden, bevor sie auf den Stack kommen und so weiter. Nur es sind hunderte von Änderungen und Verbesserungen, die in Linux 4.8 drin sind. Und man müsste jetzt mal sehen, dass man diesen Kernel lädt und sich mal ansieht, was er wirklich unterm Strich bringt. Auf jeden Fall, die Netzwelt ist begeistert und es soll also ein sehr großer Sprung sein für Linux, für die Stabilität, für die Sicherheit, für die Performance und auch für die Treiber. Da sind auch hunderte Updates gemacht worden und viele neue Treiber dazugekommen. Für alle, die jetzt erst dazu gekommen sind, jetzt sind wir am Ende. Da sind sie zu spät. Aber wir haben ja nicht eine Radiosendung im eigentlichen Sinne, sondern Sie können sich die Neuladen wieder zum Anfang zurückspringen, zuhören. Sie können bei uns in den Shop hineinschauen. Der Thomas Ritter hat nach wie vor Bittis Auflage, nicht nur die Regenschirme, die ich in der letzten Fernsehsendung hatte und die Regenjacken in der Sendung davor. Wir haben ja den Regen, ich habe es Ihnen ja gesagt. Haben Sie die gekauft? Ich bedanke mich bei denen, die mitgedacht haben. Und würde sagen, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle mal Schluss. Ich muss mich auf die TV-Produktion 192 vorbereiten. Gut, die kommt zwar erst gestern in 2 Wochen, aber sie macht sich ja auch nicht von jetzt auf gleich. Und nächste Woche gibt es den nächsten Audiocast, dann mit der Nummer 546. Wer hätte das gedacht? Ich wünsche Ihnen, ich habe es nicht vergessen, nochmal eine wunderschöne Woche. Das Wetter wird besser, ich verspreche es. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.